freue mich total. Ich bin mal gespannt, was heute draus wird. Die Vorbereitung dieser Predigt war schon ein Erlebnis in sich selbst. Also ich wusste ja eigentlich schon vor ein paar Wochen, ich glaube sogar schon Monaten, dass ich heute predigen soll und dachte mir immer noch so, hast du ein bisschen Zeit, so 2-3 Wochen vorher fängst du an, dir zu überlegen, worüber du predigen solltest. Und so vor 1,5-2 Wochen habe ich dann tatsächlich auch angefangen, ein bisschen mehr drüber nachzudenken, ein bisschen drüber zu beten und zu sagen, okay, was ist dran, was soll ich heute Morgen sagen? Und habe dann ein Thema gehabt, das hat mich total begeistert. Und habe angefangen vorzubereiten und hier und da und sowieso. Und dann kam es ganz anders, als ich dachte. Miri hat es so ein bisschen miterlebt. Es war dann auch teilweise sehr emotional. Eine andere Freundin von mir hat es auch mitgehört. Und Gott hat mich in der Vorbereitung dieser Predigt schon so herausgefordert. Wer mich kennt, weiß, dass ich normalerweise es liebe, mich sehr gut und gründlich vorzubereiten. Notizen zu haben, falls ich irgendwo zwischendrin rauskomme. Ja, diese Notizen gibt es heute nicht. Es gibt einmal einen Bibeltext, den wir uns entlanghangeln, und noch ein paar Referenzbibelstellen. Und das war's. Ich bin echt gespannt, was Gott heute vorhat. Er fordert mich jetzt auch total heraus heute Morgen. Aber mein Herz ist es echt, dass durch das, was ich heute Morgen sagen darf, dass ihr ermutigt werdet und aber auch herausgefordert werdet. Das ist so mein Herz dahinter und ich hoffe, dass es passiert. Ich vertraue darauf, dass der Heilige Geist einfach durch mich spricht und dass das, was gesagt werden soll, auch gesagt wird. Von dem her, genau. Das Thema weiß ich, die Richtung weiß ich. Ich versuche mich ein bisschen einzulesen. Aber was genau gesagt wird, werden wir dann sehen. Ne? Schön, ne? Ich fange auch gleich mal an. Ich hole mal meine Flipchart her, jetzt ist nämlich die Zeit dafür. So. Sieht man die so gut? Auch auf dem Video? Video perfekt. Gemeinde. Ein Wort steht hier. Und ich wollte euch einfach mal fragen, ihr dürft es dann gleich einfach reinrufen. Was ist es für euch, was Gemeinde ausmacht? Was an Gemeinde? Was gibt's da? Was macht Gemeinde aus? Gemeinschaft, das ist ein sehr gutes Wort. Mhm. Sehr cool, ja. Gibt's noch irgendwas anderes, was euch jetzt gerade... Gegenwart Gottes, oh, auch was sehr, sehr Gutes, ja. Sonst noch irgendwas? Zu Hause? Auch nicht schlecht, sehr, sehr cool. Sehr gutes Wort, willkommen. Mhm. Unterschiedlichkeit. Habe ich das richtig gehört? Okay. Schreiben wir mal hier hin. Ich hoffe, ihr könnt mein Gekraxel auch lesen. Ich versuche es einigermaßen ordentlich zu machen. Wachstum. Oh, auch sehr, sehr cool. Mhm. Einheit. Ey, ihr seid gut, ihr seid echt mega. Es sind so viele geniale Sachen dabei. Ruhe, Ruhe. Amen, Herausforderung, ja. Eins noch, ja. Sehr gut. Cool, ja. Liebe, okay. Dann Liebe noch und dann haben wir ein ganz schön volles Blatt hier schon. Sehr cool. Ja, das sind richtig, richtig gute Sachen mit dabei. Und was ich so cool fand, gleich als erstes kam Gemeinschaft. Heute soll es um Gemeinde und Gemeinschaft in Gemeinde gehen, dieses Miteinander als Christen. Und ich habe mir gedacht, da muss es doch irgendwas in der Bibel zu geben. Gibt's auch. Was wir halt lesen wollen dazu, dass ich der Text wird auch gleich angezeigt. Ich stelle das einfach mal ein bisschen zur Seite. Wird auch gleich hinten angezeigt. Steht in der Apostelgeschichte 2, 41 bis 47. Ich würde es gerade einfach einmal vorlesen. Und zwar steht da: Viele nahmen seine Botschaft an und ließen sich taufen. Etwa 3000 Menschen wurden an diesem Tag zur Gemeinde hinzugefügt. Sie alle widmeten sich eifrig dem, was für sie als Gemeinde wichtig war. Sie ließen sich von den Aposteln unterweisen, sie hielten in gegenseitiger Liebe zusammen, sie feierten das Mahl des Herrn und sie beteten gemeinsam. Alle Menschen in Jerusalem wurden von ehrfürchtiger Scheu ergriffen, denn Gott ließ durch die Apostel viele staunenerregende Wunder geschehen. Alle, die zum Glauben gekommen waren, bildeten eine enge Gemeinschaft und taten ihren ganzen Besitz zusammen. Von Fall zu Fall verkauften sie Grundstücke und Wertgegenstände und verteilten den Erlös unter die Bedürftigen in der Gemeinde. Tag für Tag versammelten sie sich einmütig im Tempel und in ihren Häusern, hielten sie das Mahl des Herrn und aßen gemeinsam mit jubelnder Freude und mit reinem Herzen. Sie priesen Gott und wurden vom ganzen Volk geachtet. Der Herr aber führte ihnen jeden Tag weitere Menschen zu, die gerettet werden sollten. Krasser Text, oder? Das ist eine Stelle, nachdem der Heilige Geist ausgegossen wurde und die Jünger angefangen haben, in Jerusalem rauszugehen, auf die Straßen zu predigen, dass da in diesem Text handelt es von der ersten Gemeinde. Und ich finde es so krass, ich finde, das war so noch so ein Prototyp. Das war die erste Gemeinde, die gerade vom Heiligen Geist zusammengeführt wurde. Und deswegen glaube ich, dass wir da so, so viel von lernen können aus diesen paar Versen. Und eine Sache, als ich diesen Text gelesen habe, und es springt mir auch jetzt immer noch so entgegen, ist die Gemeinschaft. Wenn wir durchschauen durch den Text, lesen wir so häufig zusammen, gemeinsam, Gemeinschaft, Gemeinde. Sie haben Zeit miteinander verbracht. Sie hatten Gemeinschaft. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt. Gemeinde heißt, echte Gemeinschaft haben. Und wenn wir uns das angucken in der Bibel, gleich am Anfang, in den ersten paar Versen, in Genesis, wird es so klar, dass wir für Gemeinschaft geschaffen sind. Das ist nicht umsonst, dass wir diese Sehnsucht nach echter Gemeinschaft haben. Wir wurden dafür geschaffen, für Gemeinschaft. Wir sind für Gemeinschaft bestimmt. In Genesis 1, Vers 26, da steht zum Beispiel, dass Gott gesprochen hat, lasst uns Menschen machen als unser Ebenbild, das uns ähnelt. Erstens, lasst uns Menschen machen. Gott selber ist Gemeinschaft. Gott selber, 3 in 1, Gott verkörpert echte Gemeinschaft. In ihm können wir echt sehen, was es heißt, Gemeinschaft zu haben, was Gemeinschaft ist. Und da wir in seinem Ebenbild geschaffen sind und ihm ähneln, heißt es auch, dass es was ist, was echt in uns angelegt ist, was in unseren Herzen angelegt ist, dass wir uns nach Gemeinschaft sehnen und dass Gemeinschaft einfach was ist, was wir leben wollen, was wir leben sollen und was uns auch gut tut. Und kurz danach, in Genesis 2, ich glaube Vers 18 ist es, da heißt es dann auch, da hat Gott gesagt, also Adam war schon geschaffen, ne? Und Gott hat gesagt, es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Ich will ihm jemanden schaffen, der ihm ein Gegenüber ist. Und auch da sind wir es wieder, wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Wir sind nicht dafür bestimmt, alleine zu sein. Wir sind dafür geschaffen, mit anderen Menschen diese Gemeinschaft zu haben, ein Gegenüber zu haben, uns austauschen zu können. Das ist in uns angelegt. Und auch wenn ich jetzt ans Ende der Bibel gucke, in Richtung Offenbarung, man sieht immer wieder, hey, auch wenn Jesus wiederkommt, wir werden im Reich Gottes, in der neuen Welt, werden wir Gemeinschaft haben. Als diejenigen, die an Jesus geglaubt haben und mit ihm wieder neu auferstanden sind. Wir werden Gemeinschaft haben. Es zieht sich komplett durch, dieses Gemeinschaftsthema. Das habe ich ganz häufig Gemeinschaft gesagt. Ich finde es auch so krass. Klar, man spricht häufig bei Gemeinschaft auch Gemeinschaft mit Gott. Und es ist super, 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 super wichtig, dass wir Gemeinschaft mit Gott haben. Aber ich glaube auch, dass die Gemeinschaft mit anderen Menschen wichtig ist. Weil, und ich glaube, das wird manchmal ein bisschen unter den Tisch fallen gelassen oder einfach nicht so beachtet, als es zum Fall kam im Garten Eden, da war es so, dass nicht nur die Beziehung zwischen Gott und Mensch kaputt gegangen ist. Es sind eigentlich drei Arten von Beziehung kaputt gegangen. Aber die Beziehung zwischen Gott und Mensch, hören wir relativ häufig, die Beziehung zwischen dem Menschen und der Natur. Ich glaube, das vergessen wir manchmal, dass da eigentlich auch eine Beziehung da ist. Das ist kaputt gegangen. Und die Beziehung zwischen Mensch und Mensch, die ist auch kaputt gegangen. Und ja, wir leben in einer Welt, die immer noch gefallen ist. Wir haben aber Hoffnung auf Neues. Und Jesus ist dafür gestorben, dass auch die Gemeinschaft, die Beziehung nicht nur zwischen Mensch und Gott wiederhergestellt ist, sondern dass alle drei Formen von Beziehung wiederhergestellt werden. Also auch die zwischen Mensch und Mensch. Und dann könnte ich das so vorstellen. Ihr kennt doch sicherlich diese chinesischen Teller und Vasen, die zerbrochen sind und mit Gold wieder zusammengefügt wurden. Genau, es ist auch so. Diese Gemeinschaft, diese Beziehung zwischen Mensch und Mensch, genauso wie alle bei anderen beiden Arten von Beziehungen, sind zerbrochen worden. Aber durch das, was Jesus getan hat, ist es wie dieses Gold. Jesus ist wie dieses Gold und füllt diese Lücken und macht es möglich, dass wir auch als Menschen jetzt schon wieder und dann auch in Ewigkeit in Gemeinschaft leben können, Beziehung leben können. Und zwar auch jetzt schon in echter, richtiger, guter Gemeinschaft leben können. Das finde ich so, so cool. Wir sind für Gemeinschaft geschaffen. Und das ist so, so wichtig. Und dann, wenn wir weiter in den Text reingucken, und es hängt jetzt auch mit dem Thema Gemeinschaft zusammen, finde ich, kommt ein anderes raus, und zwar die Einheit. In Vers 46 heißt es, sie versammelten sich Tag für Tag einmütig im Tempel. Und das ist mir heute Morgen noch so voll rausgestochen. Ich habe das extra noch in drei anderen Übersetzungen nachgeguckt. Dieses Wort einmütig steht in allen vier Übersetzungen so drin. Und normalerweise weichen die Übersetzungen auch so ein bisschen voneinander ab, je nachdem, worauf Wert gelegt wurde, wie nah sie am Urtext dran sind. Aber in allen vier Übersetzungen stand dieses Wort einmütig. Und es ist so rausgestochen für mich. Ich dachte mir so, einmütig. Irgendwie hat es für mich noch ein bisschen mehr Gewicht als Einheit sogar. Einmütig. In einer Gesinnung sein. Ich finde es so krass. Einheit ist so wichtig für diese echte Gemeinschaft, die wir haben. Wir sehen es auch zum Beispiel im Philipperbrief, im zweiten Kapitel, Verse 1 bis 8. Da wird davon geredet, dass wir dazu berufen sind, dieselbe Gesinnung zu haben, dieselbe Liebe zu haben, in Eintracht zu leben und dass wir nicht in Selbstsucht handeln, sondern mehr auf die anderen achten. Mehr auf die anderen um uns umachten und nicht uns selber zu hoch setzen, sondern sagen, hey, nee, was den anderen dient. Was den anderen dient und was sie weiterbringt. So wie Jesus, der zum Diener aller geworden ist, indem er ans Kreuz gegangen ist. Wir sollen dieselbe Gesinnung haben, dieselbe Liebe in den Eintracht leben. Und manchmal hört sich das so an, ja, in Einheit leben, schön und gut. Wir sind aber alle so unterschiedlich. Wir haben es ja auch gehört, Gemeinde ist auch Vielfalt. Und es ist gut so. Ein Leib, viele Glieder. Es ist gut so. Ich glaube, das hat Miri neulich auch in ihrem Seminar zu den Gaben gesagt. Erst die Fülle des Ganzen, also erst diese Anwendung von allem, spiegelt die Fülle Jesu wieder, die Fülle Gottes wieder. Also dieses Ganze, die unterschiedlichen Sachen, die sind gut. Aber wir sollen eine Gesinnung haben. Das heißt, wir sollen uns nicht darauf fokussieren, oh, wie ist der Lobpreis? Wie predigt die? Wie ist vielleicht dekoriert oder so, sondern wir sollen im Herzen, sollen wir uns wirklich darauf fokussieren, hey, die eine Sache, die uns verbindet, das Gold in der Mitte, ist Jesus. Die eine Sache, die uns verbindet, ist Jesus. Unser Glaube an Jesus, dass er uns gerettet hat. Und darauf sollen wir uns immer wieder neu besinnen und da einmütig drin sein, dass er es ist, um den es geht. Alles andere ist erstmal nebensächlich. Alles andere kann man drüber reden, kann man ausdiskutieren. Aber worum es wirklich geht, ist doch, dass wir Jesus haben, dass wir durch ihn gerettet sind und dass wir uns darauf fokussieren, darum geht's, wenn wir zusammenkommen, wenn wir uns treffen, wenn wir gemeinsam kochen, wenn wir gemeinsam Kaffee trinken gehen, wenn wir gemeinsam Gottesdienst feiern und Lobpreis machen, darum geht's. In Einheit leben als Gemeinschaft, indem wir uns zusammentun und uns gemeinsam fokussieren, einmütig darauf fokussieren, wer Jesus ist und was er für uns getan hat. Ja. Und dann ein weiterer Punkt. Und ich finde, es geht auch, also viele Sachen gehen so Hand in Hand. Man hat es jetzt in der Philipperstelle, was ich zusammen hatte, auch schon ein bisschen rausgehört. Und was ich finde, was man in der Apostelgeschichte, in dem Text, den wir gerade gelesen hatten, auch schon gehört haben, ist das gegenseitig Dienen, die Jüngerschaft, die so wichtig ist in Gemeinschaft. Wir lesen in der Apostelgeschichte, dass sie eine enge Gemeinschaft gebildet haben, ihr sogar in Besitz zusammengetan haben und untereinander aufgeteilt haben, wo es nötig war. Und ich glaube, das ist jetzt nicht, es soll kein Aufruf sein von wegen, verkauf alles und gib's den anderen. Nein. Ich glaube, was das wirklich zeigt, ist dieses dienende Herz, dieses, hey, ich sehe die anderen und ich sehe, was sie brauchen und ich gucke, wie ich für sie da sein kann, was ich geben kann. Durch den Fall, diese Beziehung, die zwischen Mensch und Mensch kaputt gegangen ist, ich glaube, das hat uns zu richtigen Egoisten gemacht. Es hat uns zu Egoisten gemacht, wir drehen uns um uns selber, wir sehen es, ich finde heute in unserer aktuellen Gesellschaft so, so viel, ich mir, meiner meins, was dient mir, was tut mir gut, wie komme ich weiter? Immer dieser Fokus auf ich selber. Und ich glaube, die Gemeinschaft bei uns in der Gemeinde ist auch dafür da, dass wir sagen können, hey, nee, ich drehe mich nicht mehr nur um mich selber. Ich guck mal nach außen hin. Ich gucke auch nach den anderen. Jüngerschaft heißt ja, also die Jünger waren diejenigen, die ihrem Lehrer hinterhergerannt sind, die versucht haben, immer dabei zu sein, zu hören, was er sagt, wie er handelt und so weiter und das dann zu imitieren, um mehr zu werden wie er. Und so sollen wir auch machen. Die Jüngerschaft auf uns selber bezogen ist ja auch erstmal das, dass wir in enger Beziehung mit Gott leben und gucken, hey, wie ist Gott, wie war Jesus und es imitieren, dass wir Jesus immer ähnlicher werden. Aber Gemeinschaft auch, also Jüngerschaft auch nach außen hin gesehen, auf andere bezogen, in unserer Gemeinde, heißt meiner Meinung nach auch, einander zu dienen. Und zu sagen, hey, wie in Philipper 2, 1 bis 8 steht, ich handle nicht in Selbstsucht, sondern ich achte mehr auf die anderen als auf mich selbst. So wie Jesus uns gedient hat, auch den anderen zu dienen. In selbstloser Liebe, in Hingabe, dieses Selbstlos. Wie kann ich meinen anderen Menschen um mich herum in dieser Gemeinde dienen? Und auch nach außen hin, nicht nur auf die Gemeinde bezogen, sondern auch nach außen hin, in unserer Nachbarschaft, in der Schule, auf Arbeit. Wie kann ich denen dienen und durch die Art und Weise, wie ich diene und wie ich handle und was ich spreche, Jesus zeigen? Dass sie Jesus finden, dass sie Jesus näher kommen, weil sie es in uns sehen. Und ich glaube, das ist auch so, so wichtig, dieses dienende Herz, die Selbstlosigkeit, die Jüngerschaft in Gemeinschaft zu leben. Gemeinschaft ist so wichtig. Und Einheit in Gemeinschaft ist so wichtig. Selbstlose Liebe und ein dienendes Herz in Gemeinschaft ist so, so wichtig. Und ich glaube, das sind auch die Hauptpunkte, die ich heute sagen will. Ich will uns einfach herausfordern, ermutigen, hey, Gemeinschaft ist gut, wir sollen Gemeinschaft leben, aber auch herausfordern, denk mal drüber nach, was heißt Gemeinschaft für uns als Gemeinde? Wie können wir das umsetzen? Wie können wir Einheit leben? Wie können wir aber auch selbstlos anderen dienen und Jüngerschaft leben? Und ich weiß, also ich feiere das so, dass die Corona-Maßnahmen jetzt langsam ein bisschen nachlassen, gelockert werden, dass so bestimmte Sachen auch einfach wieder mehr machen können, dass wir uns mehr treffen können. Andererseits glaube ich trotzdem, dass wir einfach immer noch vorsichtig sein müssen und nicht einfach raus aus dem Haus und alle Vernunft liegen lassen sollen, daheim lassen sollen. Aber trotz alledem, lasst uns doch einfach mal überlegen, wenn Corona jetzt wieder besser wird, wie können wir ganz aktiv echte Gemeinschaft leben? Ich habe das jetzt die letzten 2 Tage, da durfte ich mit mir auf die Jugendleitertagung fahren, wo einfach in Jugendleiter auch rein investiert wurde, wo wir uns austauschen durften und so weiter. Und es war so ein Segen, weil genau da konnte ich spüren, was es heißt, Gemeinschaft zu leben. Wie gut es tut, echte Gemeinschaft zu leben, sich austauschen zu können, füreinander da sein zu können. wie füreinander gebetet wurde, einander ermutigt wurde. Es war so, so schön. Und auch einfach, hey, wir sind bowlen gegangen. Wir hatten so einen Spaß gemeinsam. Gemeinschaft bedeutet auch einfach, hey, immer Spaß haben, loszulassen, einfach nur sein zu können. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir das in unserer Gemeinde immer wieder neu erleben. Diese Gemeinschaft, diese, was es mit uns macht, dass es so gut tut. Das wünsche ich mir so sehr, dass wir alle Einzelnen immer wieder neu erleben, dass wir das als Gemeinde hier in Pforzheim dafür bekannt sind. Das wünsche ich mir so, so sehr, dass die Leute hierher kommen, weil sie wissen, hier gibt es echte Gemeinschaft. Amen.